Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den 11. Baller nun im Jahr 2420 nach der Sammlung. Cestia bietet Larimar eine engere militärische Zusammenarbeit an, während sich nach dem Ende des Konzernkriegs schon der nächste Streit zwischen Behmet und Orenengdola über den Betrieb von Nuhand anbahnt. Und in Swartwend lässt sich die SMBS anscheinend inzwischen ihre immer neuen Sanierungspläne einfach direkt von Mil und Makro diktieren. Meine Freunde, ihr hört eure Stimme der politischen Bildung, Emil. Ich bin froh, dass ihr hier seid, denn wir müssen über ein echtes Schwergewicht der Gesetzesänderungen in Swartwend sprechen. Nach monatelanger Diskussion und zähem Ringen im hochgeweihten Rat hat die Synode Anfang der Woche das neue Jagdgesetz verabschiedet. Das wird in der jetzigen Situation freilich nichts mehr im politischen Streit der Kapitel ändern, der sich mittlerweile auf viele gesellschaftliche Fragen auswirkt. Wir holen heute die swartwendische Politik der letzten 5 Monate nach und schauen dabei besonders auf die neue und ziemlich umständliche Jagdgesetzgebung. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Ab sofort darf die Blaustirn-Staubfledermaus auch im swartwendischen Höhlenkomplex bejagt werden. Am 4. Balanun hatte die Synode eine Änderung des Jagdrechts ratifiziert, die bereits in der Wendensitzung des hochgeweihten Rats verabschiedet worden war. Bisher war das Jagen von Wild im Schattengang generell untersagt. Mit der Gesetzesänderung schafft die swartwendische Regierung dieses allgemeine Verbot ab und ersetzt es durch eine differenziertere Regelung. Künftig kann die konventionelle Jagd auf demurische Spezies innerhalb der Höhlen auf Antrag erlaubt werden. Das neue Gesetz verzichtet auf die Einrichtung saisonaler Jagd zugunsten der flexibleren Regelung. In der Erklärung des hochgeweihten Rats zum Gesetz heißt es, es bedürfe keiner Jagdsaison, wenn von Fall zu Fall entschieden würde. Dabei ist bisher unklar, was den Einzelfall definiert. Die genaue Ausgestaltung obliege der zuständigen Behörde. Zuständig für die Wildtierjagd ist das swartwendische Hohe Amt für Forstwirtschaft, das sich noch nicht zur Frage geäußert hat. Aus dem Wirtschaftsministerium, dem das Hohe Amt unterstellt ist, hieß es, eine entsprechende Verordnung befände sich derzeit im Ratifikationsprozess. Man wolle sich jedoch nicht vor ihrem offiziellen Erlass zu Einzelheiten äußern. Neben der Jagd im Schattengang wird auch die Jagd auf ternalische Spezies neu geregelt. Dabei sind die Regelungen ungleich komplizierter, denn die Jagd auf ternalische Spezies wird künftig unter speziellen Bedingungen möglich, die sich je nach Fall und Spezies richten. Grundsätzlich muss jede Einzelmaßnahme durch die zuständige Behörde genehmigt werden. Je nach Art der Maßnahme, Spezies und betroffener Biosphäre können unterschiedliche Behörden zuständig sein. Zudem muss der erwartete Nutzen der Jagdmaßnahme generell und im speziellen Fall detailliert begründet werden. Und zu guter Letzt regelt das neue Gesetz, dass die Jagd auf ternalische Spezies nur von swartwendischen Behörden durchgeführt oder beauftragt werden darf. Privatwirtschaftliche Akteure und natürliche Personen haben dieses Recht nicht. In der Folge der Gesetzesänderung schrieb das Wirtschaftsministerium bereits am 5. Balanun, also einen Tag nach der Ratifikation des Gesetzes, mehrere Aufträge zum Einsatz von GDS in Teilgebieten des swartwendischen schroffen Rands aus. Unter anderem geht es um Halvent und die Siniquor-Passage. In beiden Regionen liegen bedeutende Naturreservate, die von den politisch relativ schwachen Kapiteln Siniquor und Riss verwaltet werden. Die Goren beider Kapitel, Alberta Stanza und Kalangorosa, erheben nun den Vorwurf der Marktverzerrung. Da das Mittel derzeit nur von Glaran Chemie und ihren Tochtergesellschaften eingesetzt werde, stehe im Grunde schon fest, wer diese Zuschläge erhalten werde. Glaran hatte Mitte des Jahres bereits angekündigt, es sei eine offizielle Markteinführung bis spätestens Ziun 2421 geplant. Daher sei alsbald mit dem Entstehen entsprechender Konkurrenz für den Chemieriesen zu rechnen. Zudem sei das Inkrafttreten des neuen Jagdgesetzes erst für den 12. Balanun angesetzt und die Ausschreibungen daher noch nach dem alten Jagdgesetz zu beurteilen, wonach ternalische Spezies grundsätzlich nicht bejagt werden dürften. Die veröffentlichten Ausschreibungen, so die beiden Goren, seien daher unverzüglich zurückzuziehen. Ferner müsse vor weiteren Schritten eine Einigung mit den betroffenen Kapiteln und den jeweils zuständigen Behörden herbeigeführt werden. Ungeachtet der Forderungen der beiden Goren erteilte das Wirtschaftsministerium am 9. Baller nun die Zuschläge in allen Verfahren. Somit wird Glaran voraussichtlich bereits im Swarlun mit dem Einsatz von GDS im swartwendischen schroffen Rand beginnen. Meine Freunde, wir haben uns in diesem Cast schon sehr lange nicht mehr mit der Politik meiner Heimat Swartwend beschäftigt. Und das hatte auch gute Gründe, auf die ich sicher in absehbarer Zeit auch mal zu sprechen kommen werde. Wie ihr wisst, arbeite ich nicht nur für eine Woche weniger, sondern in erster Linie für unser Wirtschaftsministerium hier in Oromsur. Und das bringt es mit sich, dass ich immer mal Mitwisser bei Regierungsaktivitäten bin. Und in den letzten Monaten, sagen wir mal, ich wollte meinen Job nicht gefährden und habe deshalb lieber geschwiegen. Keine Angst, ich bin nicht demnächst arbeitslos, aber die heiße Phase ist jetzt vorbei und ich nicht mehr direkt beteiligt. Außerdem hat das heutige Thema nicht mal ungefähr mit Informationen zu tun, zu denen ich Zugang gehabt hätte. Also alles im grünen Bereich. Das Thema Jagdrecht hatte uns ja schon vor längerem mal beschäftigt, als in Swartwent die Diskussion darum gerade anfing. Das muss so vor 4-5 Monaten gewesen sein. In der Zwischenzeit hat sich in der Debatte ein bisschen was getan. Ihr erinnert euch sicher noch an die Segensrede von Goren Kadoba zum Fährwender Fischtrieb am 12. Verun. Ja, wie nein? Ich muss euch auch alles zweimal sagen. Beim Fährwender Fischtrieb im Verun hatte Kadoba das traditionelle Paradigma ins Wanken gebracht, nachdem die tanalische Domäne unter allen Umständen zu schützen ist. Kurz zuvor waren in den Fährwender Grotten Kadaver von Blaustirn-Staubfledermäusen gefunden worden, die dort bisher nicht heimisch gewesen waren. Und wenn man die Sache aus heutiger Sicht betrachtet, haben die Tiere auch ihre liebe Mühe mit den Grotten als Lebensraum, aber darum geht's heute nicht. Goren Kadoba hatte jedenfalls in seiner Segensrede zum Umdenken aufgefordert. Sofern tanalische Geschöpfe als Lebensgrundlage für demurische Geschöpfe dienten, so der Goren, müsse man das uneingeschränkte Existenzrecht dieser tanalischen Geschöpfe unter Umständen aussetzen, um einer Plage Herr werden zu können. Und obwohl wir in Swartwent immer wieder mal die Auslegung der Tanalria in Bezug auf den Umgang mit der Schöpfung diskutieren, hatten Kadobas Gedankengänge eine neue Qualität. Natürlich spielt es auch eine Rolle, dass der Goren am 12. Verun auch den hochgeweihten Rat direkt aufgefordert hat, die entsprechend nötige Gesetzeslage zu schaffen. Kadoba führt die Fährwender-Delegation in der Synode an. Wenn er etwas vom hochgeweihten Rat fordert, dann muss dieser sich damit beschäftigen, weil es die Tragweite einer Politikempfehlung der Synode hat. Dazu muss sich die Synode auch nicht einig sein. War sie in dem Fall auch nicht. Stellt ein Goren eine politische Forderung auf, geht der hochgeweihte Rat grundsätzlich davon aus, dass diese Forderung den politischen Willen der Gläubigen des betreffenden Kapitels entweder widerspiegelt oder konstituiert. So oder so ist es aus machtpolitischer Sicht angebracht, der Forderung nachzugehen, um die Wiederwahl nicht zu gefährden. Ich habe das bestimmt schon mal irgendwann gesagt, die Swartwenden können ziemlich hässlich werden, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollen. Warum erzähle ich euch das alles? Ulo Kadobas Rede zum Fährwender Fischtrieb ist der Ausgangspunkt für einen Streit, der über den üblichen Diskurs in der swartwendischen Gesellschaft hinausgeht. Schon im Laufe der Ojoren des Verun hatte Oli Ruf, der Goren-Zahlener Goren, Kadoba öffentlich vehement widersprochen. Rufs Wort hat Gewicht innerhalb der Kirchengemeinde der Heiligen Tanal, denn sein Kapitel betreibt die führende Priesterschule der Kirche. In Goren-Zahlen werden mit Abstand die meisten Tanalspriester ausgebildet. Gelehrt wird hier die traditionelle Auslegung der Tanalria, nach der zwar die gesamte Schöpfung heilig ist, die tanalische Domäne aber unter besonderem Schutz steht. Durch die Strahlkraft der Priesterschule von Goren-Zahlen ist das die im ganzen Land verbreitete Auslegung. Und genau die hat Goren Kadoba angegriffen. Denjenigen von euch, die in den letzten 10 Jahren auf einem einsamen Gipfel gelebt haben, gebe ich an dieser Stelle gütigerweise die Info, dass es noch eine zweite Priesterschule in Swartwent gibt, die inzwischen einigen Einfluss im Land entwickelt hat. Die Priesterschule von Lagan Anen, auch bekannt als Waldreichsschule, wurde vom heutigen Goren von Lagan Anen, Ulo Barnell, aufgebaut. Er und Ulo Kadoba haben beide dort unterrichtet und kennen sich ziemlich gut. Und damit ihr jetzt nicht denkt, man müsse Ulo heißen, um an der Waldreichsschule lehren zu dürfen, viele Goren der westlichen Kapitel haben dort mal unterrichtet oder tun es noch. Zum Beispiel auch Kurt Bodasa, der für Fährwend im hochgeweihten Rat sitzt, oder Mina Borin, die Gorin von Swartsuche. Aber zurück zum Thema. Die Priesterschule von Lagan Anen vertritt eine modernere Auslegung der Tanalria. Dabei ist das Spitzenparadigma jetzt für uns entscheidend. Das definiert den Menschen als Krone der Schöpfung, geschaffen als Abbild Tanals. Das allein ist jetzt nichts, dem die Goren-Zahlener Priesterschule widersprechen würde. Die Waldreicher begründen damit aber den Führungsanspruch des Menschen, dessen Bedürfnissen sich die übrige Schöpfung fügen müsse. Bisher waren die Anhänger der Schule von Lagan Anen nicht zu vermessen, dieses Prinzip gegenüber der tanalischen Domäne geltend zu machen. Jedenfalls bis zum 12. Verun. Jetzt aufpassen, meine Freunde, wir kommen zu einem ersten wichtigen Fazit. Hier streiten sich nicht einfach zwei Goren, sondern zwei Priesterschulen der Kirche der Heiligen Tanal. Was also seit dem Fährwender Fischtrieb bis heute anhält, ist ein handfester Religionsstreit. Und der hat sogar schon die ein oder andere Eskalationsstufe hinter sich. Zum Beispiel kennt ihr sicher die heiligen Stätten von Haltanasiu. Das ist der wichtigste Ort des Woliakiel, denn hier entspringt der Tanarien, von dem Woliakielen glauben, es seien die Tränen Tanals, die am Quell ihr Haupt gebettet haben soll. Die heiligen Stätten werden von Goren-Zahlen aus betrieben. Und die Leitung der Einrichtung hat allen rituellen Beamten der Kapitel Fährwend, Dohanarell und Lagan Anen am 27. Anun Hausverbot erteilt. Die ganze Geschichte ist etwas komplizierter. Da haben wohl ein paar jüngere Priester dieser drei Kapitel gemeinsam Predigten gehalten, in denen sie den uneingeschränkten Schutz der tanalischen Schöpfung in Frage stellten. Das fand die Städtenleitung wenig angemessen und verwies die Priester des Ortes. Etwas später wies dann die Kapiteladministration die heiligen Stätten von Haltanalsiu an, das generelle Hausverbot für Priester aus besagten Kapiteln auszusprechen. Ziemlich viele Priester können jetzt also nicht mehr das wichtigste Heiligtum der Kirche besuchen und ihren Gemeinden davon erzählen. Uli Rufs Verwaltungsapparat hat damit potenziell 3 ganze Kapitel gegen sich aufgebracht. Am 15. zur Wodun in der Ojoren-Sitzung des Hochgeweihten Rats eskalierte dann ein Streit zwischen den hohen Goren Kalpatern aus Gorenzalen und Kurt Bodasa aus Fairwind. Kurz zuvor hatte Bodasa in der 2. Kaien-Sitzung der Synode Stellung zum Umgang mit der Ausbreitung der Blaustirn-Staubfledermaus nehmen müssen. Das ist an sich ein normaler Ablauf zur Entscheidungsfindung der Synode. Wir sind zwar religiös verblendet und rückständig, aber in Sachen Demokratie könnte so manches Land noch was von uns lernen. Kreise in den Medien zogen die Anschuldigungen Bodasas gegenüber der Gorenzalener Schule und insbesondere gegen Karl Patern, der als aktiver Verfechter der dort gelehrten Werte gilt. Im Grunde wirft Bodasa seinem Ratskollegen geradezu staatsfeindliche Rückständigkeit vor. Ich zitiere aus Bodasas Rede. Paterns Gorenzalen hält so sehr an überholten Traditionen fest, dass es Swartwend zum Stillstand zwingt, während das internationale Feld unser Land wieder und wieder überrundet. Er ist eine Schande für den hochgeweihten Rat. Das konnte der hohe Goren-Pater natürlich nicht auf sich sitzen lassen und nutzte die Ojoren-Sitzung ein paar Tage später zum Gegenschlag. Da kommt das Schlagwort Blasphemie ins Spiel und der generelle Angriff, die Lehre der Waldreichsschule missachte die Schöpfung Tanals zugunsten kurzfristiger Profite. Daraufhin brach wilder Streit in der Ratssitzung aus und nachdem sich alle 11 Ratsmitglieder 15 Minuten lang gegenseitig angebrüllt hatten, brach der hohe Goren Nicole Goranda die Sitzung ab und vertagte alle anstehenden Entscheidungen um eine Woche. Das alles klingt nach ernstzunehmenden politischen Problemen und es dominiert auch tatsächlich den gesellschaftlichen Diskurs der letzten Monate. In erster Linie erklärt es aber vor allem den Stillstand in Bezug auf die Blaustirn-Staubfledermaus bzw. deren Ausbreitung in Swartwind. Und diesen Stillstand versucht der hochgeweihte Rat jetzt endlich zu überwinden, indem ein Kompromiss zwischen der Ruf-Patern-Linie und der Fairwender-Linie gefunden wird. Die Ruf-Patern-Linie ist über die letzten Monate von den Kapiteln des Ostens von Swartwind weitgehend adaptiert worden. Das Ganze lässt sich in 4 Punkten zusammenfassen. Erstens, Eingriffe in die tanalische Schöpfung sind generell Frevel und dürfen auch nicht stattfinden, wenn sie dem Zweck der Eindämmung demurischer Spezies dienen. Zweitens, folglich müssen die Populationen der tanalischen Spezies der Warmigophage unberührt bleiben. Drittens, die Eindämmung der Blaustirn-Staubfledermaus darf nur erfolgen, wenn die tanalische Schöpfung davon unberührt bleibt. Und viertens, die Jagd im swartwendischen Höhlenkomplex kann erlaubt werden, um dieses Ziel zu erreichen, sie darf jedoch nur unter strengen Auflagen möglich sein. Die Fairwender-Linie ist jetzt nicht das genaue Gegenteil, aber hört selbst. Erstens, zur Kontrolle der demurischen Schöpfung besteht für jeden Voliakjellen eine heilige Pflicht, die auch dann nicht aufgehoben ist, wenn tanalische Spezies von demurischen abhängen. Zweitens, folglich muss auch umgekehrt die Eindämmung tanalischer Spezies erlaubt sein, wenn es dem Zweck der Eindämmung demurischer Spezies dient. Und drittens, um der Blaustirn-Staubfledermaus die Lebensgrundlage zu entziehen, ist eine Eindämmung der Steinmottenpopulation erforderlich. Und zu diesem Zweck muss die Bekämpfung der Warmigophage freigegeben werden, die deren Lebensgrundlage ist. Dieser Argumentation folgen die meisten Kapitel des Westens. Eigentlich gibt es nur eine einzige Ausnahme, und zwar das Kapitel Balanden, das eine ganz eigene Position vertritt. Balanden ist derzeit nicht im hochgeweihten Rat vertreten und hat mit seinen 13 Sitzen in der Synode auch sonst nicht gerade viel Einfluss. Deshalb verzichte ich mal darauf, genauer auf die Position des Kapitels einzugehen. Im Prinzip hält das Kapitel des Goren Farasta jeden menschlichen Eingriff in die Schöpfung ungeachtet der Domäne für falsch. Damit können sich die Balandener auch in der Frage der Ausbreitung der Blaustirn-Staubfledermaus nicht durchsetzen, haben aber konsequenterweise in der Synode ihre Zustimmung zum neuen Jagdgesetz verweigert. Die Änderungen wurden trotzdem verabschiedet und sollen ab morgen gelten. Das Wichtigste habe ich euch eingangs schon erzählt. Weil man aber die Tragweite der ganzen Änderungen gar nicht genug hervorheben kann, will ich das an dieser Stelle nochmals versuchen. Zunächst mal, wo kommen wir her? Das bisher gültige Jagdgesetz von Swartwind ist seit 2398 in Kraft. Es sollte damals eine möglichst strenge, aber auch selbstverwaltende Kontrolle der Jagd ermöglichen. Das Verbot der Jagd im Schattengang übernahm es von seinem Vorgängergesetz. Dieses Verbot rührt von der Erkenntnis, dass sich die uneingeschränkte Jagd auf die Pavialkatze auf alle anderen Spezies in den Höhlen in der Form explodierender Populationen auswirkte. Schon damals war es zur Überpopulation der Blaustirn-Staubfledermaus und vieler anderer Fledermausarten gekommen. Das strikte Jagdverbot im Schattengang sollte der Pavialkatze die Möglichkeit zur Erholung bieten und auf natürliche Weise wieder ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Spezies herstellen. Die Jagd außerhalb des Höhlenkomplexes wurde mittels Schonzeiten kontrolliert. Diese wurden pro Spezies festgelegt, wobei generell nur Spezies außerhalb ihrer jeweiligen Schonzeit gejagt werden durften, für die überhaupt eine solche festgelegt war. Gleichzeitig galten Abschussquoten, die das Überjagen verhindern sollten. Außerdem wurden 1398 bestimmte Jagdpraktiken verboten, beispielsweise Treibjagden und der Einsatz von Gift. Das und die Abschussquoten übernimmt das neue Jagdgesetz nun einfach und legt darüber hinaus fest, dass im ganzen Land die Wildtierjagd explizit erlaubt werden muss, bevor sie durchgeführt werden darf. Gemeint sind damit einzelne Maßnahmen, wie sie zum Beispiel Sportjäger durchführen. Für Berufsjäger, die in der Regel für den Staat arbeiten, können auch regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen durch eine einzige Genehmigung erlaubt werden. Damit haben wir dann doch wieder so etwas wie Schonzeiten, die jetzt aber flexibler ein- bzw. ausgesetzt werden können. Diese Regelung zur Genehmigung wendet das neue Jagdgesetz ohne Einschränkung des Jagdgebiets auf alle demurischen Spezies sowie einige tanalische Spezies an, die ohnehin durch die Anwesenheit des Menschen mit Überpopulation zu kämpfen haben. Also euer Rehbraten ist nicht in Gefahr, meine Freunde. Für die überwiegende Mehrheit der tanalischen Spezies gilt nun aber dank des neuen Gesetzes kein generelles Jagdverbot mehr. Stattdessen wird über jede Jagd auf tanalische Spezies einzeln entschieden. Wie in allen allgemeinen Gesetzen des Landes wird dabei immer von zuständigen Behörden gesprochen, ohne diese zu präzisieren. So werden keine Gesetzesänderungen nötig, nur weil sich der Aufgabenzuschnitt von Ministerien ändert. Die Entscheidungen werden also durch die sachlich hauptsächlich zuständige Behörde getroffen, was in der swartwendischen Rechtsprechung völlig neu ist. Nach dem alten Gesetz war üblicherweise das Hohe Amt für Forstwirtschaft bzw. die untergeordneten Kapitelämter zuständig. Ich nehme mal an, die neue Regelung soll die Arbeitslast verteilen. Also falls ihr dachtet, das sei ganz schön viel zu tun für unser Forstamt, kann ich euch beruhigen. Es ist ganz schön viel zu tun für alle möglichen Ämter. Zum Beispiel ist die Rotwildjagd weiterhin klassisch dem Forstamt zuzurechnen. Sie findet im Wald am Boden statt und betrifft eine tanalische Spezies. Naja gut, schlechtes Beispiel, weil Rotwild ja nun gerade durch den allgemeinen Teil des Gesetzes abgedeckt ist und gar keine Einzelfallentscheidung bedarf. Aber wenn es so wäre, dann wäre es so. Besseres Beispiel, die Kelthaube. Die Kelthaube lebt zwar in Wäldern, wird aber vor allem in der Luft über freiem Feld gejagt. Damit wäre in diesem Fall das Hohe Amt für Agrarwirtschaft zuständig. Schießt man die Tiere hingegen über Seen oder Flussauen, ist das Schifffahrtsamt zuständig. In größerer Höhe wäre sogar das Hohe Amt für Luftverkehr zuständig. Und an dieser Stelle wird es gleichermaßen verrückt wie interessant. Keines der genannten Ämter hatte bisher eine solche Aufgabe. Alle müssen jetzt also innerhalb kürzester Zeit entsprechende Kapazitäten aufbauen. Und während das sicher gut für den swartwendischen Arbeitsmarkt ist, wird die Staatskasse darunter vor allem erst einmal leiden. Die meisten hohe Ämter, die potenziell von der neuen Regelung betroffen sind, unterstehen dem Wirtschaftsministerium. Das Hohe Amt für Luftverkehr aber zum Beispiel nicht. Trotzdem schreibt das Wirtschaftsministerium Aufträge für den GDS-Einsatz aus, obwohl die sich gegen die Warmigophagen-Population richten sollen, die erst ab irgendwas über 2,5 Kilometer Höhe überhaupt vorkommt. Das Hohe Amt für Luftverkehr untersteht dem Verkehrsministerium und das wird vom Hohen Goren Ulo Surnarell geführt. Schon wieder ein Ulo, aber einer von der Gorenzalender Schule diesmal. Meine geschätzte Dienstherrin ist Fera Balanzin, die Hohe Goren aus Svartsure. Und in ihrem Einflussbereich liegt bisher das gesamte Jagdrecht. Deshalb ist die Ausschreibung von Jagdaufträgen, zumindest bis morgen, auch immer noch Sache des Wirtschaftsministeriums. Ist sie deshalb legal? Im Grunde ja. Im Rahmen ihrer Aufgaben darf die Wirtschaftsministerin eigenmächtig Entscheidungen treffen und muss diese nur vor dem hochgeweihten Rat verantworten. Dessen Tagesordnung für die Kaiensitzung stand allerdings am 5. Balanun schon fest, sodass Balanzin höchstens informelle Gespräche zu befürchten hatte. Und nachdem die Aufträge seit dem 9. Balanun bereits vergeben sind und die nächste Ratssitzung erst am 17. und 18. stattfinden wird, nachdem das neue Jagdgesetz in Kraft getreten ist, erübrigt sich die weitere Diskussion, weil das Wirtschaftsministerium die Auftragsabwicklung ab morgen an das Hohe Amt für Luftverkehr als zuständige Behörde abgeben wird. Verkehrsminister Surnarell wird nicht mehr gefragt, ob die Aufträge rechtlich sauber sind, sondern nur noch, wie viel Budget er benötigt. Dass die beiden Goren von Sinikwa und Riss Einspruch erhoben haben, war also zu wenig und zu spät. Der Einspruch hätte mindestens über einen Hohen Goren in den hochgeweihten Rat getragen werden müssen. Warum das nicht passiert ist, darüber kann ich nur spekulieren. Aber die Zusammensetzung des hochgeweihten Rats spricht ohnehin dagegen, dass eine kurzfristige Änderung der Tagesordnung Erfolg gehabt hätte. Schließlich folgen 6 der 11 Ratsmitglieder der Fährwenderlinie und die Fronten zwischen den Kapiteln sind inzwischen so verhärtet, dass sie sich sogar auf Entscheidungen in ganz anderen Themengebieten auswirken. Also waren die Ausschreibungen für die GDS-Einsätze rechtswidrig? Vielleicht, meine Freunde. Die Kapitel des Ostens sagen ja, die Kapitel des Westens sagen nein. Sind die Aufträge, die daraus entstehen, rechtskräftig? Ja. Eilverfahren schaffen üblicherweise schnell Tatsachen, weshalb ältesten Judikatoren in der Regel keine Fallakten dafür eröffnen. Das überlastete Hohe Gericht der Ältesten sieht von rein symbolischen Verfahren gern ab. Zudem hätte eine entsprechende Anzeige bereits diese Woche durch einen Goren oder Hohen Goren erfolgen müssen, um dem Verfahren wenigstens ein bisschen Aussicht auf Erfolg vor Beginn der GDS-Einsätze zu geben. Das ist aber nicht passiert. Die ganze Angelegenheit ist ein gutes Beispiel dafür, wie Politiker bestehende Diskrepanzen der politischen Institutionen unseres Landes ausnutzen, um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Das Ergebnis ist ein weiterer Keil zwischen den Kapiteln des Westens und des Ostens. Nach nunmehr fast 5 Monaten des Streits um das Thema gehen die Gräben ohnehin schon so tief, dass es unmöglich scheint, sie wieder aufzufüllen. Wie sich das auf die in nächster Zeit anstehenden politischen Fragen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die SMBS wird sicher schon ein wenig zittern, nachdem sie diese Woche um staatliche Kredite gebeten hat. Gerade in Wirtschaftsfragen gehen die widerstreitenden Positionen spürbar auseinander. Immerhin dürfte bei gut 80.000 Arbeitsplätzen auch eine hohe Goren Balanzin sich nicht trauen, schnelle Tatsachen zu schaffen. Aber warten wir es ab. Gut, meine Freunde, die politische Bühne Swartwens war euch hoffentlich nicht zu kompliziert. Holt euch doch einfach mal wieder den Comfeed des Abjoren Seewind auf eure Mopix. Ansonsten bin ich natürlich gern eure Quelle für den Durchblick, also lasst mir eine positive Bewertung und vielleicht eine Rezension da, das motiviert mich ungemein. Aber seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Um mich mit neuen Infos zu unterstützen oder mit anderen Hörern zu quatschen, findet ihr einen Link zu meinem Com-Knoten in den Shownotes. Ich habe außerdem extra für euch eine Mailadresse eingerichtet. Unter eine Woche weniger @mailbox.org könnt ihr mir Feedback, Gedanken und Infos zukommen lassen. Vielleicht antworte ich euch sogar. Die nächste Folge hört ihr am letzten Ojoran oder für die Nichtswartwenden in 9 Tagen, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Wohl je, euer Emil.